wie am Anfang angetönt, darf man heute eintauchen in eine weitere Predigt aus unserer Serie vom Samuel. Vom ersehnten Kind zum geisterfüllten Mann und Leiter ist ja wie die Überschrift oder die Headline von dieser ganzen Serie. Wie es der Titel schon sagt, richten wir in dieser Serie unser Augenmerk hauptsächlich auf den Samuel selber, obwohl in seinem Leben und in seinem Dienen ja ganz viele verschiedenste und sehr spannende und sehr Fragen aufwerfende Begebenheiten passieren und sich ereignet. Vor allem gerade auch im Zusammenhang mit dem Saul, im Zusammenhang mit dem David, wo wir viele von diesen Geschichten ja auch kennen. David und Goliath und der Rockzipfel vom Saul, wo der David abgeschnitten hat und so weiter und so fort. Und in dieser Fülle und Vielfalt von Begebenheiten drin versuchen wir unseren Blick immer wieder auf den Samuel zu richten und unser Augenmerk auf ihn zu legen und zu schauen, was passiert denn mit dem Mann in all diesen Geschehnissen drin. Was wir bis dahin schon gemerkt haben, wir haben einiges an, wie würden wir jetzt dem sagen, eine Kernaussage von der Bibel entdeckt, vielleicht neu entdeckt, vielleicht einfach wieder einmal dran vorbeikommen. So Verse, wo man, wenn man Theologie studiert, vielleicht irgendwo mal auswendig gelernt hat, vielleicht aber auch du für dich schon mal auswendig gelernt hast. Und ich dir heute Morgen würde sagen, es ist gut, wenn wir so Kernaussagen nicht einfach nur auswendig lernen, sondern wenn wir sie zutiefst verinnerlichen und in unser Leben mit einnehmen. Um ein paar von denen nochmal aufblitzen zu lassen, die Aussage vom Samuel zum Beispiel, wo er den Stein aufgestellt hat, den Ebenezer-Stein, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ein typisches Jahresbibelwort, Kärtli, gell? Ebenezer, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Oder die Aussage, die wir gerade letzten Sonntag auch gehört haben, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer darzubringen. Gehorsam ist besser als Opfer. Oder, wie wir es auch gehört haben in einem früheren Sonntag, so spricht der Herr, wer mich ehrt, den werde auch ich ehren, wer mich verachtet, den werde ich auch verachten. Oder, relativ am Anfang von der Serie Berufung von Samuel, wo Gott Samuel gerufen hat in der Nacht, im Einschlafen. Samuel, Samuel, das Hin und Her mit dem Eli dort. Und dann die Aussage, sprich Herr, oder sprich dein Diener hört. Um nur ein paar von diesen Kernaussagen rauszugreifen, wo es gut ist, wenn wir sie aufnehmen, wenn wir sie auswendig lernen, wenn wir sie verinnerlichen und es darf zum Teil von unserem Leben werden. Ja, ich will den Herr ehren. Ja, ich will am Herr gehorsam sein. Ja, ich will auf ihn lassen. Und ich will immer wieder eine tiefe Dankbarkeit entwickeln. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. In diesen wunderbaren Lichtblick drin, wo da kurz aufblitzt sind, spüren wir aber auch etwas von der Tragik, wo wir in der ganzen Geschichte, die Samuel erlebt hat, schon mitbekommen haben. Zum Beispiel Tragik, dass die beiden Söhne vom Eli und die beiden Söhne vom Samuel, obwohl sie so väterlich gottesfürchtige Vorbilder hatten, beide oder all vier Söhne, haben Gott keinen Raum gegeben in ihrem Leben, haben sich von Gott abgewendet, haben gottlose Leben geführt. Eine grosse Tragik, die uns da wie auf einem Nebenschauplatz drin in dieser ganzen Geschichte begegnet ist, in diesen paar Kapiteln von Samuel. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo Samuel schon ein alter Mann geworden ist. Ich frage ja, wann ist man denn ein alter Mann? Es gibt jetzt für diese Phase von seinem Leben auch gar keine so eine genaue Altersangabe, aber man kann gewisse Herleitungen machen und sagen, er ist jetzt etwa in dem Spektrum zwischen 60 und 80 angekommen. Vielleicht ist er sogar schon ein bisschen älter. Vielleicht noch nicht ganz so alt, aber man könnte mal davon ausgehen, er ist schon ein recht alter Mann geworden, wo Gott ihm im Angesicht von David nochmal eine ganz tiefe und eine ganz wesentliche Lektion lehrt in seinem Leben drin. Und auf diese Lektion werden wir heute Morgen im Speziellen miteinander schauen und diese Schnur oder diesen Faden verfolgen. In dieser Begegnung mit dem Samuel und dem David. Mit dem Augenmerk auf den Samuel. Und damit treffen wir gerade am Anfang dieser Predigt schon mal auf einen ersten Lernpunkt, den ich uns gerne mitgeben möchte. Ein Lernpunkt, den wir verinnerlichen dürfen. Wenn wir es nämlich mit dem Samuel jetzt da, man könnte sagen, mit einem hochdekorierten Prophet, mit einem lebenslang treuen Boten von Gott zu tun haben, mit einem hochgradig loyalen Diener vom Herrn, mit einem Mann, der erfüllt ist vom Heiligen Geist. Wenn Gott bei so einem Mann in durchaus fortgeschrittenem Alter nochmal so eine massiv tiefgehende Lektion vorhat, dann können wir durchaus davon ausgehen, dass Gott das auch in unserem Leben noch vorhat. Auch bei uns. Auch bei uns bis ins hohe Alter. Und darum lade ich uns ein, dass wir unser Leben lang lernoffen und lernbereit sind für die Lektionen Gottes, die er uns lehren will. Gott schickt den Samuel in dieser Phase nämlich auf Bethlehem. Er schickt ihn auf Bethlehem ins Haus vom Isai. Er soll dort den Nachfolger vom König Saul zum König salben. Wo der Isai all seine Söhne am Alter nach oder ein um den anderen vor dem Samuel vorführt, weil der Samuel sie begutachten will, glaubt der Samuel im Ältesten, im Eliab, den Gesalbten des Herrn zu erkennen. Typisch prägt von seiner Zeit. Der Erstgeborene ist der wichtigste in der Familie. Da lesen wir in dieser frühen Geschichte vom Volk Israel an verschiedensten Stellen. Der grösste Teil vom familiären Erb ist auf dem Erstgeborenen gelegen. Der grösste Teil vom väterlichen Segen ist auf dem Erstgeborenen gelegen. Der Erstgeborene hatte eine ganz wichtige Stellung im Familiengefüge von seiner Zeit. Und darum ist es auch gar nicht verwunderlich, dass der Samuel beim Ältesten den Eindruck hat, das ist ein der Nachfolger vom Saul, der Gesalbte des Herrn. Aber dann lesen wir dort die berühmten Worte. Der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe nicht ihn erwählt. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und weil diese Herzenslektion, die Gott da, der Samuel, in seinem hohen, fortgeschrittenen Alter noch lehrte, so immens wichtig ist, schauen wir uns heute bewusst die Herzenslektion vom Samuel an. Wir tauchen da ein bisschen genauer drin ein und überlegen uns, was das mit uns zu tun hat. Wo Gott sich von seinem ersten König, vom Saul, abgewendet hat, da hat er den Samuel zu ihm geschickt und hat ihm sagen lassen, der Herr hat das Königtum Israels von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Gott hat das Königtum von dir weggerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Und letzten Sonntag hat uns der Willfür dann hinterfragen oder die Frage gestellt, ja, was hat denn der David besser gemacht als der Saul? Wenn wir rein aufs Äußere schauen, auf ihr Verhalten, auf die Art und Weise, wie sie König sind vom Volk Israel, dann fällt es uns ehrlich gesagt eher schwer, da wirkliche Unterschiede herauszufinden, warum das jetzt der David soll der bessere von beiden gewesen sein. Beide haben massiv grosse Fehler gemacht Im Blick auf ihr eigenes Leben, im Blick auch auf ihre Gottesbeziehung und auch im Umgang mit Menschen um sie herum, wo diesen Fehler zum Opfer gefallen sind, Kollateralschaden worden sind, zu tiefst in Mitleidenschaft gezogen worden sind durch ihr Verhalten. Aus dem heraus, was Gott am Samuel aber über beide Männer sagt, schliessen wir, dass der Unterschied eben weniger im Sichtbaren, im Offensichtlichen, im Offenliegenden zu suchen war, sondern, oder wie wir es jetzt auch gerade im vorherigen Vers gehört haben, lass dich nicht von seinem Äußeren blenden, sondern im Unsichtbaren. Denn der Herr sieht das Herz an. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, im Blick auf dein Herz. Mit dem Herz ist das ja so eine Sache, gell? So eine Sache, wo Gott selber eigentlich eine recht eine ernüchternde Feststellung hat über das Herz von uns Menschen. Wenn wir den Prophet Jeremia aufschlägt und sehen, was Gott dort sagt. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kennt sich damit aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht bis in sein tiefstes Innerstes hinein und ich werde jedem das geben, was er verdient. Wer kennt sich damit aus? Die Herzenslektion, wo Gott den Samuel im Angesicht von David lehrt, ist eben die, dass der Unterschied im Herz drin zu finden ist. Der Unterschied zwischen dem Saul und dem David. Jetzt, wenn ich vorher gesagt habe, sind wir Menschen leider nicht immer gerade so die Weltmeister, wenn es darum geht, Herzen zu ergründen. Leider oft nicht einmal, wenn es um unser eigenes Herz geht. Wir bekunden Mühe, ehrliche Blick in unser Herz einzuwerfen. Manchmal ganz bewusst Mühe, weil wir uns schämen bei dem, was wir dort drin entdecken. Manchmal haben wir ganz bewusst Mühe, weil wir es gar nicht wollen, offenbar werden lassen, was da zu tiefst drin in uns so abgeht. Manchmal haben wir bewusst Mühe, weil wir uns besser darstellen, als dass wir eigentlich sind. Nur weil wir glauben, dann sind wir im Gesamtkontext der anderen um uns herum eben auch noch ein bisschen besser dran. Manchmal haben wir aber auch Mühe, ohne dass das jetzt willentlich oder bewusst wäre. Ohne dass wir darüber nachdenken, sondern einfach, weil wir nicht so geübt sind. In Herzensangelegenheiten, nicht einmal, wenn es um unser eigenes Herz geht. Oft bleiben wir an den vordergründigen, an den offensichtlichen Geschichten hängen. Und darum fällt es uns dann vielleicht auch gar nicht so einfach, in einer Geschichte wie mit dem Saul und dem David zu überlegen und zu erkennen, ja, was hat jetzt da der eine zum Besseren gemacht als der andere? Natürlich, wenn wir die beiden Herren anschauen, gibt es schon die ein oder andere Reaktion oder Verhaltensweise, wo man dann könnte daraus schliessen, ist jetzt noch spannend, dass der Saul sein ganzes Leben in diesen Fragen immer so reagiert. In seiner Minderwertigkeitsgeschichte, in seiner Ich-bin-es-nicht-wert-Geschichte, in all dem, was da mitschwingt im Sauls, im Leben drin, wo er dann wie auf die andere Seite kaschiert oder projiziert und so sein Leben dann lebt und gestaltet. Wir können schon heranschauen und merken, wie die ein oder andere Entscheidung zustande gekommen ist im Leben von diesen Menschen und was sie für Auswirkungen gehabt haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, so wirklich und allumfänglich können wir sie ja nicht ergründen, die zwei Herren. Zum einen, weil wir das von Menschen um uns herum sowieso nicht können. Zum anderen, weil das doch jetzt schon ein paar tausend Jahre her ist und die Bibel uns nicht bis ins letzte Detail ihr alles berichtet über sie. Also, wir sind begrenzt in unserer Wahrnehmung über das Leben und Erleben von diesen zwei Herren. Und vielleicht ist es gerade darum gut, wenn wir an dieser Stelle auf Gott vertrauen. Wenn auf Gott vertraut, weil er sagt, dass er gerecht ist und dass er gerecht richtet und dass jeder das überkommt, was er verdient. Und wenn Gott im Herz von David etwas anderes erkennt und sieht als im Herz von Saul, dass er den Durchblick wohl hat, im Gegensatz zu uns. Und doch ist die ein oder andere Frage, an was, dass man denn das erkennen könnte, sicher hilfreich und führt uns weiter. Gerade im Blick auf den David, wo uns die Bibel ja an mehreren Stellen als Mann nach dem Herzen Gottes ja dann auch vorstellt. Im Buch Samuel, später dann auch in der Apostelgeschichte nochmal, im Hebräerbrief, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, die ist festzumachen am David seiner Haltung, dem Gott gegenüber. Am David seinem Verhalten, gerade dort, wo in seinem Leben drin Sachen nicht gelungen sind. Gerade dort, wo sein Fehlverhalten durchgeschlagen hat. Er hat sich seinen Schwächen und seinen Fehlern gestellt. Er hat Gott um Vergebung gebeten und es ist immer, wenn man Psalmen durchlesen, Königebücher durchlesen, ist immer am David sein tiefster und innigster Wunsch gewesen, näher bei Gott zu sein. Nicht aus der Gegenwart Gottes rausgeworfen zu werden, in seinem Heiligtum dürfen zu leben, dort Leben zu verbringen, in der Gegenwart vom allmächtigen Gott, eine ganz besondere Beziehung, die da anklingt an der einen oder anderen Stelle, wo wir aus seinem Leben raus hören. Er hat mit Demut und Reue reagiert. Deutlich wird, dass vor allem dort, wo der Prophet Nathan auf den Plan tritt und ihn auf sein Fehlverhalten rund um Bathseba und das, was dort oben passiert ist, darauf hinweist. Ihn überführt. Und das überführt sie, den David, in eine tiefe Bußesschlaufe einbringt. Verarbeitet finden wir das heute im Psalm 51, in einem von diesen sogenannten Bußpsalmen, die man im Psalmbuch findet, wo der David genau diese Begebenheit verarbeitet. Und dann eben auch zum Tragen kommt, wenn er dort drin sagt, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und da geht es am David gar nicht darum zu sagen, dass Gott uns zermürben will, dass Gott uns kaputt machen will, dass er uns dann wieder irgendwie zusammenflicken kann, sondern vielmehr, dass es eben nicht um ein stolzes, um ein überhebliches, um ein Herz geht, wo alles im Griff hat und da, wo man nicht im Griff hat, wird einfach wegdiskutiert, sondern um ein Herz von der Reue, von der Demut, von der Bußfertigkeit, vom Bewusstsein, ich bin ein bedürftiger Mensch, ich brauche deine Hilfe. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. In den verschiedenen Hoch und Tief, die David in seinem Leben erlebt hat, hat er Herzensbildung betrieben. Herzensbildung. Er ist ja als junger Mann zum König gesalbt worden. Als junger Bursch hat Gott ihn gewählt und gesagt, da ist ein Besserer als der Saul. Also ist da schon in dieser Herzensbeziehung zwischen dem David und Gott etwas vorhanden gewesen. Aber er ist so jung gewesen, dass man ihn ja vergessen hat, gell? Da, wo der Samuel beim Isai vorbeigekommen ist und gesagt hat, zeig mir deine Söhne da. Und dann sind all die Söhne vor dem Samuel vorgeführt worden und bei keinem hat Gott dem Samuel gesagt, das ist der nächste König. Und für die Familie war klar, jetzt sind alle durch. Und dann fragt Samuel, sind das jetzt alle gewesen? Und da ist mein Sinn gekommen, dass ich auf dem Feld draussen oder David ist, am Schaf hüten. Also vergessen, klein, jung. Und doch hat Gott in ihm drin schon etwas gesehen. In seinem Herz. Und mit dem ist es aber nicht einfach so fertig gewesen, sondern wir sehen, im Leben von David findet wieder Herzensbildung statt. In Hoch und Tief, wo er durchlebt hat. Wenn wir Psalmen lesen, merken wir dort Herzensbildung. Und ich glaube, an gewissen Punkten sind gerade die Psalmen unbewusst die Herzensbildung gewesen. Dort, wo der David im Lied oder im Dichten Sachen verarbeitet hat. Lob, aber auch Klage, Anbetung, aber auch Trauer, Fürbitte, genauso wie Unverständnis. Er hat all das in die Gebete eingelegt. Er hat es offen vor Gott hergebracht. Er hat es besungen. Herzensbildung. Bewusst und unbewusst. Ganz bewusst die Herzensbildung ist dort in seinem Leben passiert, wo er umgekehrt ist von falschen Wegen, wo er um Vergebung gebeten hat, wo er sich seiner Schuld gestellt hat, wo er sich vollumfänglich dem allmächtigen Gott ausgeliefert hat. Wohlbemerkt, er war der König von einem massiv grossen Volk zu selber Zeit. Er war Oberbefehlshaber von einem stark, krassen, siegreichen Heer. Und doch hat er sich immer wieder dem Gott hergegeben und ausgeliefert, Herzensbildung. Und ich glaube, er bringt den Prozess von der Herzensbildung auf den Punkt, wenn er am Ende vom Psalm 139 sagt, erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und wenn man erkennt, dass im Leben von David herzensbildig passiert ist, bewusste und unbewusste, dann stellt sich an dieser Stelle ja für mich schon die Frage, wo und wie sieht die Herzensbildung denn heute aus in unserem Leben? Wenn das die Lektion war, die Samuel im Angesicht von David gelernt hat, dass es aufs Herz ankommt, dass herzensbildig wesentlich ist, wo und wie findet die Herzensbildung denn heute statt bei uns? Ich würde uns wünschen, dass es Momente gibt, wo die unbewusst stattfindet. Eben dort, wo wir Psalmen singen, Psalmen beten, wo wir unser Herz vor Gott ausschütten, im Lob, in der Anbetung, aber auch in der Trauer und im Unverständnis. Dort, wo wir unser Leben mit Gott teilen, weil wir merken, da ist eine Beziehung, eine Herzensbeziehung zwischen dem Allmächtigen und mir. Und da geht es gar nicht darum, dass wir wieder David mit Tafel packen und anfangen selber zu komponieren. Vielleicht hast du eine daheim, vielleicht ist das ein Zugang, den du findest, kann durchaus sein, aber es ist nicht der einzige Weg. Es kann sein, dass du die Psalmen liest und verinnerlichst, was es schon gibt in der Bibel. Es kann sein, dass du anfängst, deine eigenen Psalmen zu schreiben und verarbeiten und bearbeiten, was in deinem Herz drin läuft. Herzensbildung, bewusst und unbewusst. Und ganz bewusst eben dort, wo wir heranschauen, wo wir wie den Wunsch, den David hatte, auch teilen. Erforsch mein Herz, Herr. Lass uns miteinander dort reinschauen. Zeig, was da an die Oberfläche kommt. Ich will es loswerden, ich will es ablegen, ich will es dir bringen, ich will mit jemandem darüber reden, was auch immer da an die Oberfläche kommt. Herzensbildung. Einige Jahre später, nach dem David dann, ist der dritte König vom Volk Israel König über Israel werden. Der dritte, der Sohn von David, der Salomo. Und der Salomo hat auch etwas ganz Wichtiges in diese Richtung erkannt. Und festgehalten, wenn er sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Auch da wieder die Frage, wo und wie geschieht Herzensbildung heute bei uns? Wie bewahren wir und behüten wir unser Herz in der heutigen Zeit? Und ich habe mir überlegt, das zu bündeln zum Abschluss dieser Predigt und zu sagen, oder mich gefragt, von was könnten wir reden? Und im Blick auf all die Personen, wo das jetzt hier stattgefunden hat, bin ich am Punkt gekommen, dass ich sage, hey, Herzensbildung ist Königsdisziplin. Im Sport kennt man ja das, gell? Bei den Edelsportlern oder bei den Skifahrern ist es die Abfahrt und bei anderen ist es etwas anderes. Königsdisziplin, das, was am wichtigsten ist, am wesentlichsten. Ich glaube, Herzensbildung ist für uns Christen Königsdisziplin. Nicht zu vernachlässigen, mit einem ganz speziellen Blick auch zu leben. Und ich will es auch gerade an diesen paar Personen festmachen. Am ersten, mögen uns vielleicht noch erinnern, an Anfang der Samuel-Serie, wo man gesagt hat, der Samuel war Königsmacher und Königsverwerfer gewesen. Das erste ist die Samuel-Lektion. Nicht am Äußeren hängen zu bleiben, sondern ehrlich ins Innere einzuschauen. Nicht blendet zu lassen von dem, was uns da begegnet, sondern der inneren Realität in die Augen zu schauen. Und ich hoffe, da verstehen wir gerade auch am Samuel, das war in seiner Kultur völlig logisch, dass sie beim Äußeren angefangen haben, dass da ein hochgewachsener, starker, junger Mann gekommen ist, dass der Erstgeborene, das war völlig logisch, nicht falsch, steht es mal. Aber was Gott ihn lehrt, ist, hey, bleib nicht am Äußeren hängen, sondern schau ehrlich ins Innere ein. Lass dich nicht blenden, sondern schau der inneren Realität in die Augen. Der erste Punkt von der Königsdisziplin, Samuel-Lektion. Der zweite Punkt von der Königsdisziplin ist Saul-Lektion. Nicht klein von sich denken und dann doch grossspurig falsch handeln. Es geht darum, gross von Gott zu denken und ihm gehorsam zu folgen. Und wenn du jetzt gerade nicht weißt, warum dass ich immer davon rede, dass der Saul klein von sich denkt hat, lies die Kapitel nochmal durch mit Blick auf Saul. Und du wirst sehen, wenn er gering von sich denkt hat, wenn er sich versteckt hat, wenn er nicht hat wollen, wenn er sich hat versucht rauszuschlaufen, das war ein Müsterli in seinem Leben. Und dann ist er doch grossspurig falsch gelegen in seinem Handeln. Es geht darum, gross von Gott zu denken und ihm gehorsam zu folgen. Das dritte ist David-Lektion, der Weg von der Buße gehen, Verantwortung übernehmen für das eigene Fehldenken und Fehlverhalten, ehrlicher Umgang mit den eigenen Gefühlen und Emotionen, wenn man Psalmen anschaut und um Vergebung bitten. Böse und falsche Lebenswege bewusst verlassen und das Leben hin zum guten Weg ändern, wie er es im Psalm 139 auch bittet. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Und das vierte ist dann Salomo-Lektion. Nicht nur verbinden und heilen von Verletzungen, die geschehen sind, sondern auch vorausschauend behüten und bewahren, indem ich darauf achte, was mein Herz erfüllt, was ich aufsauge, was ich konsumiere, was ich mir zumute, was da alles auf mein Leben einprasselt, behüte und bewahre. Mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Darum bewahre und behüte dein Leben, dein Herz mehr als alles andere, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Danke dir, Vater im Himmel, für die Königsdisziplin im Blick auf unser Herz. Ich danke dir für die Lektion, die du dir Samuel gelehrt hast und die wir im weiteren Verlauf auch gerade mit den Königen haben dürfen entdecken. Ich danke dir, dass du dich als der eine König in der Königsdisziplin von unserem Leben willst sicht- und erfahrbar machen. Und ich danke dir, dass wir gerade aus diesen Lektionen raus dürfen die Sachen mitnehmen in unser eigenes Leben, in unsere Beziehung zu dir, in unser unterwegs sind auf dieser Welt, ihr dürft mitnehmen. Danke, hilfst du uns dabei, Herr. Amen.